Ich lese uns aus 1. Mose 37, Abvers 2. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Der Vater hatte 4 Frauen, davon eine, die er besonders liebte. Diese war die Mutter von dem erwähnten Josef. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über seine Brüder. Und Israel, das ist Jakob, liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld, und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen, und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden, willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Vater im Himmel, wenn wir jetzt diese Geschichte von diesem Josef weiter anschauen, wenn wir uns Gedanken machen, was der für uns heute bedeutet, dann bitte ich dich, öffne unsere Herzen dafür, dass wir dein Wort hören und gebrauche auch meine Rede dafür, dass wir dir näher kommen. Amen. Dieser Josef, von dem in den folgenden Kapiteln in dieser Stelle die Rede ist, dieser Josef war ein Mann mit glänzenden Zukunftsaussichten. Ein mit glänzenden, wir haben gerade schon ein paar Risiken gesehen, warum mit glänzenden? Er hatte Frieden, er hatte Wohlstand, Josef wächst geliebt auf, sein Vater liebt ihn über alles, er wird gefördert, er zeigt später in seinem Leben noch eine ganze Menge an Bildung. Josef wird besonders beauftragt, er wird vor die Brüder gesetzt, bekommt diese Spezialaufträge. Ich nehme an, sein Vater hat das, was wir eben lasen, als hinterbrachte ihm die üble Nachrede. Das hat er vermutlich geschätzt. Er hatte 11 Brüder und wenn er die üble Nachrede hinterbrachte, dann bezieht sich das auf 10 von diesen anderen Brüdern, nicht seinen kleineren Bruder. Josef hatte gute Voraussetzungen, auch deswegen, weil sein Vater ihn vermutlich bereits als Haupterben gehandelt hat. Das sieht man dann zu späteren Zeitpunkten. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich bereits der älteste Sohn, der mit dem Erstgeburtsrecht, hat sich bereits selber disqualifiziert. Deswegen hat der Jakob, sein Vater, wohl den Josef als Haupterben gehandelt. Er hatte hervorragende Aussichten. Es müsste eigentlich nur noch so bergauf gehen mit ihm. Und er war 17 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Wir können sagen, zusammengefasst, er war behütet, er war geliebt und er war gefördert. Das sind die Sachen, von denen wir heute sagen, das braucht ein Kind, das ist etwas, was super Voraussetzungen sind für sein Leben. Er war auch gefährdet, wir haben das gerade gesehen, seine Brüder haben ihn gehasst. Er war eingebildet, das entnimmt man diesen Sachen zwischen den Zeilen. Er war vermutlich kein überaus angenehmer Bruder, wenn man 12 Geschwister sind und so einen dabei hat, den auch noch der Vater besonders liebt und der das auch noch irgendwie verinnerlicht hat. Man kann sich das vorstellen. Er hat unklug geredet, da waren Konflikte vorprogrammiert und seine Brüder hassten ihn, wie wir mehrfach in der Lesung gehört haben. Dennoch, sein Leben verlief geradlinig. Es verlief bis zu seinem 17. Lebensjahr so, wie sich das sein Vater vermutlich gedacht hat. Dieser Josef, das ist mein geliebter Sohn, das ist der Sohn von meiner geliebten Frau. Die anderen 3 Frauen hat er eigentlich nicht geliebt. Interessante Geschichte, kann man nachlesen. Das ist der Sohn, der die Zukunft von Jakob in den Händen trug. Josef steht mit 17 Jahren an der Schwelle zum Erwachsenwerden und er ist damit ähnlich wie ihr Absolventen des biblischen Unterrichts. Ihr seid noch keine 17, aber ihr steht an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Ihr seid dabei, eigenständige Persönlichkeiten auszubauen. Ihr seid dabei zu erfahren, was hat eigentlich Gott mit meinem Leben zu tun? Wo stehe ich? Wo steht mein Vater? Ich bin nicht mehr nur einfach ein Kind im Haus meines Vaters, sondern ich werde ein Mann. Und Josef stand an dieser Schwelle auch. Wird er sich bewähren? Wird Josef jemand sein, der diesen geradlinigen Verlauf weiterführt, wo nachher der Vater sagt, super, so einen Sohn habe ich immer gewollt? Wird er das selber zu sich sagen am Ende? Und dann kommt dieser Bruch, den Bruch haben wir nicht gelesen, der Bruch kommt durch Verrat. Seine Brüder, die ihn gehasst haben, wie wir eben lasen, entschieden sich irgendwann, jetzt ist das fast endgültig übergelaufen. Sie verraten ihn, sie verwerfen ihn. Und er wird verkauft und geht in die Sklaverei. Dieser Lebensweg, der so geht, bricht so ab. Die Geschichte ist oftmals erzählt und bekannt. Und seine Pläne sind zerplatzt. seine Hoffnung auf diesen geplanten Lebensweg, der eigentlich so gehen wollte, der ist ohne Grundlage. Es gibt keine Hoffnung für dieses Leben, was er gedacht hat. Seine Zukunft ist jetzt ungewiss und die Sicherheiten, die auch uns oft so wichtig sind, auf die wir bauen und von denen wir denken, ja, die tragen uns auch ein Stück weit. Wenn wir da gucken, welche er hatte, Familie hatte er vorher, ist weg. Besitz, sein Vater hatte jede Menge Besitz, er war sehr, sehr reich und Josef, wenn wir sagen, wird als Haupterbe gehandelt, ja, Besitz ist weg, Freunde sind weg, Zuhause ist weg, die Lehrer, gut, mancherlei mag sagen, auf die Lehrer kann man auch verzichten, aber ich glaube, Josef hatte Lehrer und er hatte sie danach nicht mehr, ich glaube, das merkt er. Seine Freiheit ist weg, das merkt man dann, wenn sie weg ist, besonders. Seine Gesundheit hat er noch, wenn man sagt, das ist eine Sicherheit oder eine vermeintliche Sicherheit. Sein Glaube an Gott, da kann man auch ein Häkchen machen, das hat er auch noch. Wobei man sagen muss, dass der Glaube an Gott, nach dem, was wir gehört haben aus der Geschichte bei ihm, noch nicht so stark in den Vordergrund getreten ist. Josef war aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus und hat jede Menge mitbekommen, wie wir auch später sehen. Aber so die Erfahrung mit Gott, die vielleicht seine Eltern gemacht haben, darin ist er noch nicht so weit gekommen. Seine Träume, von denen wir später wissen, die haben sich bewahrheitet. Diese Träume, wo die Brüder sagten, willst du etwa König über uns sein? Was soll das für ein Traum sein? Und die haben das wohl verstanden, was der Traum bedeutete. Genau das bedeutete der Traum nämlich tatsächlich. Das ist wahr geworden. Aber diese Träume werden eher dem Josef angelastet. Wie kommst du darauf, sowas zu träumen? Und auch später, er bekommt denselben Traum in anderer Form nochmal. Da hört sein Vater das mit und regt sich auch darüber auf. Solltest du etwa König über uns sein und über deinen Vater und über deine Mutter? Der Vater hat gemerkt, er ist mehr dahinter als bloß die, als bloß das Träumen von einem jungen Mann. Der hat gesagt, ich bewahre mir dieses Wort, wer weiß, ob es nicht etwas bewirkt. Aber für Josef, glaube ich, war das eher im Hintergrund. Und in dieser Situation, Josefs Leben ist zerbrochen, es geht bergab, in dieser Situation wird er für uns ein Vorbild in mehrerlei Hinsicht. Die erste Hinsicht, in der er für uns ein Vorbild ist, für uns, die wir heute leben, ist, er ist ein Vorbild in seiner Entscheidung für Gott. Denn der Bericht der Bibel sagt uns, Josef wird nach Ägypten geführt als Sklave. Dort wird er Sklave des Obersten der Leibwächter und muss Sklavenarbeit verrichten. Der Bericht der Bibel sagt uns, der Herr war mit ihm und er war ein Mann, dem alles gelang. Der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Nun, Josef ist jemand, der in dieser Situation, wo eigentlich sein Leben und auch die Hoffnung, die er sich gemacht hat, ja, wenn man jung ist, dann hat man Hoffnung, worin geht es eigentlich? Und der Vater hat ihn ja programmiert auf die Richtung. Alles zerbrochen, seine Sicherheiten weg und dieser junge Mann, er tut. Er handelt, er arbeitet und das mit Kraft. Niemand hätte ihm vorgeworfen, wenn er in dieser Situation nur noch mit der Peitsche anzutreiben ist, wie das vielleicht bei Sklaven gebräuchlich war. Aber Josef tut, handelt und arbeitet. Denn wir hören, Gott lässt das gelingen, was er tut. Es ist nicht so, dass er da sitzt oder dass er gepeitscht wird und am Ende gelingt plötzlich alles auf magische Art und Weise und hinter ihm sind die grünen Spuren auf dem Boden, weil alles grünt und wächst, sondern Josef handelt. Woran erkennt ein Chef eigentlich einen tüchtigen Mitarbeiter? Woran erkennt ein Chef einen tüchtigen Angestellten? Damals dieser Potiphar, der Chef, hat gemerkt, Josef gelingt alles. In der Bibel steht, er sah, dass Gott ihm alles gelingen ließ und er setzt den über das ganze Haus. Nachher ist Josef genauso hoch wie der Chef. Sein Chef ist nicht höher als Josef selber, so sagt es Josef an einer Stelle. Offenbar hat dieser Chef erkannt, dass hier jemand ist, der mit Herz arbeitet, der investiert sich in seine Arbeit, obwohl er das nicht, also erwartet man das von jemandem in dem Alter? Jemand, dessen gesamte Lebensträume gerade zerplatzt sind mit 17 Jahren, da könnte man meinen, wenn das so bergab geht, könnte man meinen, der resigniert und vielleicht wird er depressiv und macht nur noch das Allernötigste von dem, was er braucht. Josef tut das nicht. Josef sagt Ja zu seinem Leben. Er sagt, ja, ich halte an meiner Grundlage fest und das ist Gott. Er sagt, ja, ich gehe meinen Weg mit Gott, auch wenn dieser Weg unerwünscht ist. Und er sagt, ja, ich erdulde den Wegfall von diesen Sicherheiten. Familie, Zuhause, Freunde, Eltern, Wohlstand, Freiheit, vielleicht auch die Lehrer. Vielleicht bei manch anderen, der hier sitzt, Gesundheit ist manchmal eine Sicherheit, die uns furchtbar trifft, wenn sie wegfällt. Josef erduldet das hier, er hat sich das nicht ausgesucht. Es ist nicht vorbildlich, dass ihm das passiert ist, aber es ist vorbildlich, dass er es erduldet und dass er dabei ein Ja sagt, ein Ja, weil er sieht, diese Grundlage, worauf ich stehe, ist noch da. Ich sage Ja zu Gott. Er sagt Ja, ich lebe mein Leben vor Gott. Und in der Konsequenz erfahren wir, dass Gott alles, was er tut, gelingen lässt. Gottes Gunst und Segen liegt in seinem Leben. Das war bei Josef so. Und dieses Jahr ist uns ein Vorbild. Ein Jahr, was leicht fällt, wenn es einem gut geht. Aber selbst wenn es einem gut geht, glaube ich, ist es notwendig, dass wir das ein oder andere Mal sagen, ja, ich lebe mein Leben mit Gott. Die Grundlage muss stimmen. Bei Josef hatte er ziemlichen Anlass zu hinterfragen, welches ist eigentlich meine Grundlage? Was bleibt jetzt eigentlich noch? Er sagt, ja, ich lebe mein Leben mit Gott. Ja, ich arbeite auch weiter, obwohl das nicht Gott ist, der mein Vorgesetzter ist, obwohl das dieser fremde Ägypter ist und obwohl der davon profitiert. Ich tue meine Arbeit auch dafür. Er beweist dies auch in seiner nächsten Lebensphase, denn man könnte sagen, es ging so bergauf, dann ist er Sklaverei verkauft worden, es geht wieder bergauf, er wird befördert innerhalb von dieser Stelle als Sklave und danach geht's wieder bergab, er kommt ins Gefängnis, wir werden das im nächsten Schritt beleuchten. Aber auch in dieser Phase sagt er Ja zu Gott und zu seinem Plan und er sagt Ja zu Gottes Gebot, was der nächste Punkt ist. Josef ist uns ein Vorbild in seiner Weisheit. Mit Weisheit meine ich jetzt nicht Bildung. Bildung bekommt man in der Schule oder wenn man viel liest oder was auch immer. Bildung ist nicht Weisheit. Mit Weisheit meine ich mehr Lebensweisheit. Und Weisheit, so sagt uns die Bibel in den Büchern, besonders in den Büchern der Sprüche und des Predigers, Weisheit fängt an mit der Furcht Gottes, nicht Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht. Und Weisheit baut auf die Entscheidung für Gott auf. Dieses Ja, ich lebe mein Leben. Ich sage Ja zu meinem Leben und ich lebe dieses Leben vor Gott. Das ist die Grundlage für Weisheit und Josef war weise. Bereits diese Arbeitsweise zu sagen, ich bin jetzt in die Sklaverei gekommen, das war nicht das, was ich mir ausgesucht habe, das war nicht das, was mein Vater geplant hat, als er mich ausgebildet hat und das war auch nie gedacht, dass das passieren kann und er arbeitet trotzdem. Das ist ein Konzept, was wir sogar kennen aus dem Prediger, das ist Weisheitsliteratur, der sagt, iss und trink und sieh Gutes bei deiner Mühe. Das ist eine Gabe Gottes, so sagt der Prediger, das war Salomo, der eine ganze Menge Weisheit hatte, wie uns bezeugt wird in der Bibel. Und er hat das mal analysiert, was genau ist eigentlich Weisheit, was ist eigentlich gut im Leben. Und er sagt, iss und trink und sieh Gutes bei deiner Mühe, das ist eine Gabe Gottes. Offenbar hat der Josef das verinnerlicht, er hat gearbeitet, er hat getan und gehandelt und hat dabei Gutes gesehen. Und das hat ihm sein Chef angesehen und Gott hat es gesegnet. Doch nicht nur das, Josef ist weise, weil er arbeitet und weil man seine Arbeitsweise ansieht. Dieser Mann ist weise, er kennt Gott und er lebt aus dieser Weisheit heraus. Josef ist weise, denn er gehorcht dem Gebot. Er kennt Gottes Gesetz, was sich daran äußert, wenn man die Geschichte weiterliest. Er ist jetzt bei diesem Potiphar und die Situation ist, die Frau des Potiphar wird auf den attraktiven Josef aufmerksam. Sie fordert ihn wiederholt auf, mit ihr zu schlafen. Und Josef kennt das Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen. Und er sagt zu dieser Frau wiederholt, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Es ist nicht diese Sünde gegen den Vorgesetzten, es ist auch nicht unbedingt die Angst vor Strafe, die ihn hier behandelt. In der Situation ist man, was Strafe angeht, ohnehin kann man kaum was richtig machen. Er sagt, wie sollte ich dieses große Unglück tun und gegen Gott sündigen? Josef kennt das Gesetz Gottes, das ist ein Zeichen von Weisheit, denn Weisheit fängt an mit der Furcht Gottes, wie gesagt. Das Gesetz, interessanterweise, wurde aber erst 400 Jahre später geschrieben. Das, was wir heute kennen, wenn man in frommen Kreisen sagt, das Gesetz, dann meint man meistens das, was Mose aufgeschrieben hat. Das mosaische Gesetz wurde 400 Jahre später geschrieben. Josef war in einer völlig anderen Situation. Da gab es das in der Form gar nicht. Er kannte es trotzdem. Dieses Gesetz, das Moralgesetz, wie Gott sich das Leben zwischen Menschen vorstellte, das galt immer. Es galt zu Josefs Zeit. Es gilt immer, es gilt auch jetzt noch. Im Neuen Testament gilt es bis auf das i-Tüpfelchen, so sagt Jesus. Josef kannte das, er hat das verinnerlicht. Der Kern des Moralgesetzes mit den 10 Geboten, die sich zurückkochen lassen auf Liebe Gott mit ganzer Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selber, das war dem Josef bereits damals gebräuchlich, wenn er auch vielleicht diese Formulierung in der Form nicht kannte. Und er ist ein Vorbild für uns. Halte das Gesetz Gottes, dieses Gesetz, was zum Leben gedacht ist, was regelt, wie man mit Gott klarkommt, wie man mit den Mitmenschen klarkommt. Josef flieht vor der Ungerechtigkeit, weil er glaubt, ich sollte lieber Gott gehorsam sein. Und er akzeptiert unverdiente Strafe um Gottes Willen und landet im Gefängnis. Ist das weise? es ist weise, denn Josef weiß eins, und das ist auch ein Zitat aus den Sprüchen, aus der Weisheitsliteratur, vor allem achte auf dein Herz. Josef hat auf sein Herz geachtet, dass es rein bleibt in der Beziehung zu Gott. Ja, ich achte auf mein Herz und ich akzeptiere dann lieber Strafe. Die Strafe kam, weil diese Frau des Potiphar sich, wie man sich denken kann, erstmal rächt und sie sitzt am längeren Hebel. Und da kommt er unverdienterweise ins Gefängnis für. Wir lernen hieraus nicht, wie man gut ins Gefängnis kommt. Es war Josefs Geschichte. Wir lernen hieraus, wie man weise mit seinem Leben umgeht. Sei weise. Das heißt, achte auf dein Herz, so wie Josef das tat. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Lebe in Freude und sieh Gutes bei deiner Mühe. Alle diese Aspekte, achte auf dein Herz, fürchte Gott, halte seine Gebote, lebe in Freude, sieh Gutes bei deiner Mühe. All das sind Zitate aus den Sprüchen oder aus dem Predigerbuch, wo bezeugt wird, dies ist weise vor Gott, dies ist weise für die Menschen und das gilt für alle Zeit. Wusste Josef, dass das Gesetz Gottes im Grunde ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selber? Wusste er das? Jedenfalls handelt er so und er ist uns darin ein Vorbild geworden. Er handelt so und man sieht das, er kommt hier ins Gefängnis, die Nächste, nachdem er so mit seinem Leben vorwärts gegangen ist, geht's runter, er geht wieder hoch, wieder ins Gefängnis, wieder noch weiter runter. Und im Gefängnis sieht man dieses Gesetz, dieses liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist auch da ihm gegenwärtig und er sagt auch da noch Ja dazu. Das ist eigentlich ganz bemerkenswert. Eigentlich sollte man meinen, in der Situation liegt man doch eigentlich am Boden. Warum steht er nochmal auf oder warum steht er überhaupt noch? In dieser Situation, so wird uns berichtet, er bedient Gefangene. Nun ist das vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, vielleicht wurde er dazu verdonnert, aber uns wird gesagt, im Gefängnis fällt er auf. Er fällt auf als jemand, den man gebrauchen kann und der Gefängnisvorsteher setzt ihn zum Chef, zum zweiten Vorgesetzten über das Gefängnis. Und alles, was im Gefängnis passiert, passiert durch Josef. Er wird da wieder der Vorgesetzte oder als stellvertretende Vorsitzende des Gefängnisses, der Wärter ist höher als er. Josef bedient Gefangene dabei. Und an einer Stelle kommen zwei besondere Gefangene. Wer die Geschichte kennt, weiß, von dem ich rede. Und diese Leute sind traurig eines Tages. Er sieht sie ziemlich lange, die hängen eine ganze Weile im Gefängnis. Eines Tages bemerkt er Traurigkeit. Warum bemerkt jemand Traurigkeit bei jemand anders? Der sitzt im Gefängnis, der hat allen Grund darum, sich in sich selber zu kehren und auf seine eigene Traurigkeit zu sehen und sich in seinem Elend zu gefallen oder auch nicht. Der bemerkt die Traurigkeit bei seinen Nächsten. Und er spricht sie an, warum sind eure Gesichter heute so traurig? So fragt er. Und dieser Punkt, was er da im Gefängnis erlebt mit diesen beiden Leuten, ist der nächste Punkt, neben dem er seine Entscheidung steht für Gott und er ist uns darin ein Vorbild und er ist uns ein Vorbild in seiner Weisheit. Josef ist uns auch ein Vorbild in seinem Blick für Gottes Wirken in seinem Leben. Und das sehen wir, wie er jetzt mit den Gefangenen da umgeht. Er sitzt also im Gefängnis, er ist der stellvertretende Vorgesetzte geworden und diese zwei besonderen Gefangenen, der Mundschenk und der Bäcker, jeweils die Obersten ihres Fachs, haben bedeutungsvolle Träume. Pharao hat sie ins Gefängnis geworfen, eines Tages träumen sie beide etwas. Sie wissen, das sind bedeutungsvolle Träume, sie wissen aber nicht, was es bedeutet und sind deswegen frustriert und traurig. Josef fragt die, warum seid ihr traurig? Offenbar ist es ihm ja aufgefallen. Dieser Blick für die Nächsten, den hat er dabei gehabt. Und er sagt, Deutungen sind Gottes Sache, aber erzählt mir doch eure Träume. Und dies ist etwas, was uns auch heute betrifft. Wenn du in deiner Situation, wenn sie in ihrem Arbeitsplatz merken, vielleicht vom Gefühl, hier ist jetzt eigentlich etwas von Gott angesagt. Vielleicht sollte ich hier Zeugnis geben, vielleicht sollte ich hier jemandem ein mutmachendes Wort zu sprechen, du, ich glaube, hier kann ich für dich beten oder soll ich mal für dich oder irgendwas, was einem Gott aufs Herz legt. Das gibt es manchmal. Hier hat Josef diese Situation gehabt, die Leute haben Träume. Josef hat offenbar irgendwas mit Träumen zu tun gehabt. Wir haben das ja schon in der Textlesung gehört. Er hat irgendeine besondere Begabung gehabt mit Träumen. Er sagt, Deutungen sind Gottes Sache, erzählt sie mir doch. Josef rechnet an dieser Stelle damit, dass Gott ihm die Bedeutung der Träume mitteilt. Und er ist mutig genug, das den anderen zu sagen. Er wusste aber die Bedeutung der Träume vorher nicht. Es wird uns nichts davon gesagt. Er wusste ja noch nicht mal die Träume zu dem Zeitpunkt. Warum ist der so mutig und sagt, ja, erzählt mir doch eure Träume, die Deutungen sind Gottes Sache, erzählt sie mir doch mal eure Träume. Warum rechnet er damit, dass Gott sie ihm sagt? Er rechnet hier mit seiner eigenen Begabung. Er rechnet damit, dass Gott ihn begabt hat, irgendwas mit den Träumen zu tun. Und er gebraucht diese Gabe, mit der er so sehr rechnet, dass er das den anderen anbietet, er gebraucht sie zum Wohl anderer. Woher wusste der Josef, dass Gott tatsächlich handeln würde? Woher weißt du, woher wissen sie, wenn sie den Eindruck haben, ey, jetzt ist eigentlich eine Art Zeugnis angedacht. Hier sollte ich an meiner Arbeitsstelle sagen, ja, hier, dir geht's schlecht, ich bete für dich oder was auch immer. Die Situation wird das hervorgehen, wenn Gott einem das aufs Herz legt, was da dran steht. Woher weiß ich, dass Gott dann wirklich handelt? Woher wusste Josef das? Er glaubt und vertraut und er rechnet damit, dass Gott wirkt in seinem Leben. Und das ist jetzt daran ein Vorbild, wie er rechnet damit, dass Gott in seinem Leben wirkt. In dieser Situation handelt Gott, er sagt ihm tatsächlich die Deutung, was der Traum bedeutet. Und nun kann man bei Träumen ja gerne mal viel erzählen, denn sie sind ja zuweilen etwas abstrakt. Bei Josef wissen wir die Deutung, die Gott ihm mitgeteilt hat und die Josef den beiden, dem Mundschenk und dem Bäcker mitgeteilt hat, die erfüllen sich 3 Tage später. Daran erkennt man einen Propheten, jemanden, der wirklich diese Gabe hat, wenn er sich das auch erfüllt. Doch Josef bekommt keinen Lohn dafür. Josef hatte, glaube ich, sehr starke Hoffnung da reingesetzt. Da ist jetzt jemand, der hat Einfluss. Dieser Mundschenk, der Oberste der Mundschenks, der steht dauernd vor dem Pharao. Und Josef sagt ihm, wenn du hier rauskommst, ich habe dir gesagt, du kommst hier raus in 3 Tagen, das war die Deutung nämlich für den Mundschenk, wenn du hier rauskommst, dann denke an mich, denn ich bin hier zu Unrecht und ich werde uns und. Er kennt sein Elend, er zählt es auf und er setzt seine Hoffnung da rein, hey, das ist die Gelegenheit, wo Gott gesagt hat, jetzt komme ich hier raus, das ist das, wo ich rauskomme. Diese Hoffnung erfüllt sich nicht, der Mundschenk vergisst ihn und Josef sitzt weitere 2 Jahre fest im Gefängnis. 2 Jahre, wo er vielleicht noch ein paar Monate gehofft hat, ah, bestimmt kommt noch was. Wer weiß es, Josef hat seine Hoffnung reingesetzt, aber er bleibt im Gefängnis sitzen. Keiner denkt an ihn, er wirkt vergessen. Aber er hält fest, auch in dieser Situation, wo es eigentlich ganz unten ist, okay, er ist stellvertretender Vorsitzender des Gefängnisses, man kann sagen, es hat er ja was erreicht, aber er hängt fest und er findet das überhaupt nicht beeindruckend, was er da erreicht hat. Er hält an Gott fest. Er hält daran fest, das merken wir, wie es weitergeht, nämlich er gibt immer noch Gott die Ehre und er sagt nicht, Gott, du kannst mir gestohlen bleiben, du hast mir nicht geholfen, jetzt helfe ich mir nur noch selber oder niemand hilft mir, wie auch immer und tut sich leid. Er hält fest an Gott in dieser Situation, obwohl schon wieder eine Hoffnung zerplatzt ist. Die nächste Begebenheit, die wir kennen, dann geht's wirklich wieder steil bergauf, und zwar steiler, als sie jetzt zuvor ist, als der Pharao, der Chef des Landes, einen bedeutungsvollen Traum hat. Es geht in diesem Traum um etwas richtig Substanzielles. Der Pharao merkt das und er hat keine Ahnung, was es sein könnte. Wir wissen, es geht um das Wohl der gesamten Region. Hungersnot bahnt sich an und es bahnt sich die Notwendigkeit für Vorsorge an. Und Gott teilt das diesem Pharao mit. Und der Pharao versteht kein Wort, weil es ist wieder so ein abstrakter Traum. Er weiß nur, es hat eine Bedeutung. Und in dieser Situation erinnert sich der Mundschenk, ach, da war doch im Gefängnis dieser eine Sklave, der wusste doch da was. Und der Josef wird vor den Pharao gebracht. Und dabei gibt Josef nach diesen 2 Jahren, die er im Gefängnis vergessen zu sein schien, gibt er Gott die Ehre und sagt, Pharao, ich kann keine Träume deuten, aber Gott kann es. Erzähl mir den Traum. Der Pharao erzählt ihm den Traum und Josef deutet den Traum, wie auch schon den beiden anderen. Er gebraucht wieder seine Gabe hier und er gibt Gott dabei die Ehre und er gebraucht seinen Verstand. Er sagt nämlich, der Pharao sehe nun, nachdem er die Deutung gehört habe, nach einem klugen Mann, der Folgendes zack, zack, zack an Punkten tue, damit Vorsorge für die Hungersnot gewährleistet ist. Josef, der Pharao merkt, der hat was drauf, der Mann, und setzt ihn als Vizekanzler ein und Josef ist ab sofort der 2. Mann im Reich. Und dann ist es wirklich hochgegangen. Diese Geschichte ist sehr spannend, nachzulesen in allen Details im 1. Mose. Josef ist uns ein Vorbild darin, dass er mit Gottes Wirken in seinem Leben rechnet. Das war der 3. Punkt. Er ist uns ein Vorbild in seiner Entscheidung, ist uns ein Vorbild in seiner Weisheit, aber er ist uns auch ein Vorbild darin, dass er mit Gottes Wirken in seinem Leben rechnet und darauf baut. Ein weiterer Punkt, wo man das sieht, ein kleinerer Punkt ist, Josef wartet, dass Gott ihm eine Frau schenkt. Josef war 17, als er als Sklave verkauft worden ist von seinen Brüdern. 17 Jahre, erst 30 Jahre, als er aus dem Gefängnis kommt. Diese 13 Jahre war er alleine, vergessen von allen. Er hatte niemanden dabei, er hatte auch keine Frau. Seine Geschwister haben zu dem Zeitpunkt alle schon geheiratet und Riesenfamilien gehabt. Das war seine Prägung, das war das, was er erwartet hat. Er war 13 Jahre allein, er ist dabei nicht verbittert. Und er hat mit 30 Jahren dann von dem Pharao eine Frau bekommen. Und Josef hält das aus, zu warten. Ich warte darauf, dass Gott mir eine Frau schenkt. Und ich glaube, das ist auch etwas, ein kleinerer Aspekt. Er hatte nicht allzu viele Wahlmöglichkeiten, deswegen ist das eingeschränkt, klar. Aber er wartet und er verbittert nicht. Ich glaube, das ist etwas, wo wir ihn als Vorbild nehmen können. Besonders junge Leute, die Partner suchen. Gott wirkt. Josef hat mit 30 seine Frau bekommen und ich glaube, er fand das spät. Er ist 110 Jahre alt geworden, war also wohl noch eine Weile verheiratet und konnte das genießen. Man könnte sagen, das ist eine gewisse Kompensation. Aber Josef hat gewartet. Eine weitere Sache, wo wir sehen, wo Josef das Gottes Wirken sieht, wahrnimmt, ist, wie er seine Kinder benennt. Er bekommt zwei Kinder, bevor die Hungersnot beginnt. Und das erste Kind nennt er Manasse, heißt, der vergessen lässt. Josef sagt, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Wenn man das Ganze vergisst, das Haus seines Vaters und die ganze Mühe, das heißt, der ganze Elend und so weiter, weil er ist jetzt Vizekanzler, da hat er wohl einen gewissen Wohlstand zu erwarten gehabt. Gott hat ihn das vergessen lassen. Er hat Gott nicht vergessen. Und er hat auch die Tatsache nicht vergessen, dass Gott ihn dahin gebracht hat. Diese Dankbarkeit, Gott hat mich hierhin gebracht, drückt sich aus darin, wie er seinen Sohn benennt. Der nächste Sohn heißt Ephraim, das heißt fruchtbar. Josef sagt, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Hier sehen wir nochmal, Josef ist nicht etwa jemand, der einfach nur ein bisschen eingeschränkt in seiner Wahrnehmung ist. Er hat sein Elend sehr wohl wahrgenommen. Aber er ist dankbar dafür, dass Gott ihn fruchtbar gemacht hat im Land seines Elends, dass Gott wirkt in seinem Leben. Josef sieht seinen Lebensweg als von Gott geplant. Zu einem späteren Zeitpunkt begegnet er seinen Brüdern, diesen 10 Brüdern, die ihn verraten und verkauft haben. Die stehen dann vor ihm, beugen sich vor ihm, denn er ist der Vizekanzler. Er sorgt dafür, dass Getreide ausgegeben wird an alle, die nicht verhungern wollen. Und seine Brüder wollten wohl nicht verhungern. Und nachdem er sie geprüft hat, sagt er zu denen, Gott hat mich vor euch hergesandt. Und er vergibt seinen Brüdern. Diese Vergebung ist ein weiterer Aspekt, wo er merkt, ich habe diese Weisheit Gottes in meinem Herzen verankert. Ich vergebe meinen Brüdern, die so Schlimmes an mir getan haben. 13 Jahre meines Lebens hat es mich gekostet. Ich vergebe ihnen und ich sehe darin Gottes Wirken. Denn Gott hat mich vor euch hergesandt. Ihr hattet es böse gemeint, aber Gott machte Gutes aus dieser Bosheit der Brüder. Nicht ihr wart es, die mich hier hingebracht haben, sondern Gott. Fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Gott hatte es zum Guten gewendet. So sieht Josef sein eigenes Leben. Dieses ganze Elend, er ist da nicht verbittert drüber. Er vergibt seinen Brüdern und er sagt ihnen auch deutlich, Gott hat hier seine Hände im Spiel gehabt. Ihr habt es böse gemeint. Ja, das ist keine Beschönigung. Gott hat aber daraus etwas Gutes gemacht. Josef erkennt, Gott hat sein Leben immer im Griff gehabt. Manchmal merkt man das rückblickend, nicht wahr, nach diesen 13 Jahren. Manchmal merkt man nach dem Wegfall von Sicherheiten und wenn dieser Lebensweg plötzlich mal nicht ganz so nach oben geht, sondern eher nach unten. Das merkt man manchmal erst rückblickend, dass Gott vielleicht da so erziehende Maßnahmen auch gebraucht hat. Josef, ein eingebildeter Mann, wenn der an die Spitze gekommen wäre, tatsächlich, das wäre vermutlich nicht so schön gewesen. Wir wissen es nicht genau. Gott hatte das Leben im Griff und das erkennt Josef. Interessant ist, Josefs Vater kommt bei der Gelegenheit mit nach Ägypten, denn dort gibt es für 7 Jahre was zu essen. Alle anderen haben halt Hungersnot. Und Jakob kommt zum Pharao und der Pharao merkt, oh, der ist etwas älter. Ich frage ihn doch mal, wie alt er ist. Und dann sagt der Jakob, wenig und böse waren meine 130 Lebensjahre. Wenig und böse, ja, das widerspricht sich an sich selber. Man weiß nicht genau, ob der eine gewisse Ironie hat, aber so eine gewisse Depri-Haltung kommt bei seinem Vater doch das ein oder Mal herum. Und Josef ist dankbar und sieht Gottes Wirken in seinem Leben. Ein weiterer Punkt, wo wir sehen, dass Josef sein Wirken sieht, ist, er ist treu bis ins Alter. Josef wird 110 Jahre alt und das Letzte, was er seinen Nachkommen sagt, ist, führt meine Gebeine mit zurück, wenn Gott euch zurück in das gelobte Land bringt. Das ist etwas, worin er sogar im Neuen Testament als Vorbild genannt wird, explizit, denn Josef glaubte Gott, dass Gott das Volk aus Ägypten wieder zurückbringen würde, was dann auch 400 Jahre später passiert ist. Und dieses, er bleibt treu bis ins Alter, er hatte jede Menge Wohlstand, er hatte jede Menge, was er braucht, er hätte Gott gut vergessen können. Wir wissen von anderen, die uns gute, große Vorbilder aus dem Alten Testament sind, David, Salomo, die sind, als sie satt geworden sind, als Gott ihnen richtig viel gegeben hat, da sind die schuldig geworden. Salomo ist sogar ganz von Gott abgefallen. Josef bleibt dran, bis ins hohe Alter, bis 110 Jahre. Und ist uns darin ein Vorbild. Diese drei Punkte möchte ich euch mitgeben. Und noch einen kurzen Blick darüber hinaus. Josef ist uns ein Vorbild in diesen drei Punkten. Aber noch einen Blick darüber hinaus. Gott sucht Menschen, die froh und dankbar und vertrauensvoll leben. Und die ihn lieben und die sich gegenseitig lieben. Das ist sein Blick für uns Menschen. Und es ist ein guter Blick. Und wir lernen, wie dies von Josef lernen wir, wie dies gelingen kann. Er ist uns darin ein Vorbild. Und wir haben heute noch mehr als Josef. Wir haben deutlich mehr als er. Denn heute bekommen wir diese Kraft, auch tatsächlich so zu leben, durch Jesus. Denn, so sagt es der Römerbrief, Gottes Geist erfüllt dieses Gesetz, dieses Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gottes Geist erfüllt dieses Gesetz in uns selber. Gott selber schafft es, dass wir das auch können, dass wir nicht daran versagen müssen. Denn der Römerbrief sagt, Gottes Geist erfüllt das Gesetz in uns, die wir nach dem Geist wandeln. Wer sich entscheidet für Gott, der hat dieses, der kann diese Vorbildfunktion von Josef tatsächlich erreichen. Es ist nicht ein abstraktes Vorbild, was man nur unerreichbar ist, vielleicht wie Jesus oder so. Der ist unerreichbar für uns. Josefs Leben, das können wir nachmachen. Ich fasse die Aspekte der Predigt zusammen. Josef ist uns ein Vorbild darin und darum sage Ja zu Gott und zu seinem Weg mit dir. Das war der erste Punkt. Josef ist uns ein Vorbild und darum sei weise. Das heißt, achte auf dein Herz, fürchte Gott, halte seine Gebote, lebe in Freude und sieh Gutes bei deiner Mühe. Alles Zitate aus dem Sprüche oder dem Prediger. Das heißt, sei weise. Und der dritte Punkt, rechne damit, dass Gott dir Begabung gibt und dass Gott sie einsetzt in deinem Leben. Setze sie ein und hab keine Angst, was die anderen Leute denken. Setze sie ein und sei dankbar dabei. Rechne mit Gottes Zukunft für dich, das ist der dritte Punkt. Rechne damit, dass Gott eine Zukunft hat für dein Leben und dass er dich einsetzt. Ich hatte eingangs gefragt, hat sich Josef bewährt? Rückblickend sagen wir, ja, er hat sich bewährt. Und bewährt sich dein Leben? Wie siehst du dich selber, wenn du in den Spiegel guckst, sagst du, hey super, ich freue mich, dass Gott mich ansieht und sich freut in meinem Leben. Bewährt sich dein Leben? Ihr Absolventen des biblischen Unterrichts, wo seht ihr euch in 10 Jahren? Super Frage fürs Bewerbungsgespräch, habe ich mir sagen lassen. Aber wo seht ihr euch? Werdet ihr bewährt sein vor Gott? Ich denke, wir können hier uns auf Gott verlassen. Gott wirkt das selber in uns. Wir brauchen das Ja dazu sagen. Wir müssen das leben. Und ich schließe die Predigt mit einem Wort aus Hebräer 11. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David und Salomo und den Propheten. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hatte, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollen. Amen.